SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner, herzlich willkommen. Und die da gerade gelacht hat, das ist Flavia Coelho. Sie begleitet uns mit ihrem Album Jinga heute musikalisch durch die Sendung und sorgt für gute, für noch bessere Laune. In wenigen Tagen startet die Leipziger Buchmesse und damit beginnt dann auch für das diesjährige Ehrengastland Norwegen eine spannende Zeit. Das Land hat literarisch viel zu bieten, von Nobelpreisträger Jon Fosse über Karl Ove Knausgård. Und wenn Sie sich schon mal auf die Messe und auf die norwegische Literatur einstimmen wollen, gar kein Problem, gleich in der Sendung ein Gespräch mit einem absoluten Kenner der norwegischen Literatur, der verrät uns die spannendsten Entwicklungen. Eine Stunde Lesenswert Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Norwegen und die Literatur. Also ich habe da direkt Bilder im Kopf, bin bestimmt nicht die Einzige. Und diese Bilder, die sind ganz schön grün. Natur, Stille und vielleicht noch so düstere Krimis fallen mir da ein. Aber das ist natürlich nicht alles. Denn gerade in den letzten Jahren hat sich die norwegische Literaturszene weiterentwickelt und immer neue Facetten gezeigt. Und die kann man bald auf der Leipziger Buchmesse erkunden. Die startet ja am kommenden Donnerstag. Thomas Böhm ist einer der besten Kenner der norwegischen Literatur hierzulande. Er war Programmleiter des Ehrengastauftritts bei der Frankfurter Buchmesse 2019 und er verfolgt die norwegische Literaturszene seit vielen Jahren. Ich spreche mit ihm über aktuelle Bücher und AutorInnen aus Norwegen und darüber, welche Rolle die Leipziger Buchmesse für sie spielt. Hallo, Herr Böhm.
Schönen guten Tag.
Man verbindet die norwegische Literatur gerne mit Natur, Wald, vielleicht ein bisschen Melancholie. Aber natürlich ist da viel mehr. Welche spannenden Entwicklungen, Trends beobachten Sie aktuell in der norwegischen Literatur?
Ja, über Trends zu sprechen ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Man muss auf die einzelnen Autorinnen und Autoren kommen. Und da ist die Fülle der norwegischen Literatur wirklich atemberaubend. Es kommen ja zur Buchmesse viele Autorinnen und Autoren, die ihr Werk über Jahre hin entwickelt haben. Bei denen fällt auf, dass keiner von denen bei den Themen blieb, durch die sie bekannt geworden ist. Nehmen wir mal Maja Lunde, die ist ja bekannt geworden mit ihren 4 Romanen über die Auswirkungen der Klimakrise. Der erste Band, Die Geschichte der Bienen, war das meistverkaufte Buch in Deutschland im Jahr 2017. Ihr neuer Roman handelt dann eben nicht von Klimawandel, sondern von einer ganz atemberaubenden Prämisse. Die Zeit hört auf, für die Menschen zu existieren. Die Menschen werden nicht älter, sterben nicht mehr, auch die Kinder wachsen nicht mehr, selbst im Mutterleib nicht. Am Anfang erscheint es den Menschen als Utopie, die dann aber albtraumhafte Züge annimmt. Wir denken immer, für uns ist die Lebenszeit begrenzt, uns glaubt die Lebenszeit davon. Maja Lunde dreht das um. Plötzlich haben wir alle Zeit der Welt. Sie denkt also unter umgekehrten Vorzeichen über die Zeit nach. Das ist sehr spannend, sehr ungewöhnlich. Zum Beispiel auch der Roman Museum der Mörder und Lebensretter von Simon Stranger. Ungewöhnlich deshalb, weil er wirklich daherkommt wie ein Museum. Es gibt Räume, es gibt Bilder, Beweisstücke. Stranger thematisiert die Ermordung eines jüdischen Paars während der Nazizeit, wobei das Buch ein moralisches Dilemma zeigt. Von der ersten Seite an, die Mörder dieses Paares haben vorher als Fluchthelfer vielen Menschen das Leben gerettet. Ich könnte jetzt noch viele Bücher aufzählen, die zeigen, dass sich eben, was Sie gerade gesagt haben, die norwegische Literatur nicht mehr mit der Natur auseinandersetzt. Natur aber durchaus. Und das soll man auch nicht einfach abtun. Es gibt nämlich zum Beispiel unter den Neuerscheinungen ein herrliches Buch des international bekannten Malers Lars Elling. Das spielt in der beinahe mythischen Gegend der Marka. Das sind die bewaldeten Gebiete rund um Oslo. Zwei Jungen werden da Anfang des 20. Jahrhunderts von ihrem Vater dazu trainiert, auf sich allein gestellt zu überleben. Und sie verbringen die Sommer dann ganz allein im Wald. Da bekommt man ein Gespür dafür, dass es eben doch was ganz anderes ist, wenn Norweger oder Deutsche über Natur reden. Die Dimensionen sind dann einfach ganz andere.
Was bedeutet die Leipziger Buchmesse für norwegische AutorInnen?
Sie müssen sich vorstellen, Norwegen hat 4 Millionen Einwohner. Wenn man da einen Bestseller landet, dann hat man 20.000 Bücher verkauft. Das reicht für Autorinnen und Autoren nicht, davon den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, die norwegische Literatur ist darauf angewiesen, im Ausland erfolgreich zu sein. Für Norwegen ist es wichtig, das gilt aber für alle kleinen Länder, ist Literatur wichtig, weil die Weiterentwicklung von Sprache findet eben durch die Arbeit an der Sprache statt. Und die wichtigste Arbeit an der Sprache leisten Autorinnen und Autoren, auch Übersetzerinnen und Übersetzer. Und insofern ist es quasi eine kulturelle Notwendigkeit, dass es sowas wie Buchmessen gibt, auf denen die norwegischen Autorinnen und Autoren ihre Literatur vorstellen können. Und all die Werke, die auf die Art und Weise entstanden sind, die lernen wir dann eben auf den Buchmessen kennen.
Norwegen war 2019 Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Sie waren da wirklich prägend mit dran beteiligt an diesem Gastauftritt. Hat sich seitdem etwas verändert in der Wahrnehmung norwegischer Literatur hier bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum?
Ja, unbedingt. Norwegen war ja das erste Gastland, das den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit dem Buchhandel gelegt hat. So haben viele Buchhändlerinnen und Buchhändler eben Bücher entdeckt, die sie bis heute empfehlen. Es wurden norwegische Autorinnen und Autoren als wichtige Stimme im europäischen Chor entdeckt. Wenn heutzutage Zeitungen, Magazine, Medien, Artikelserien zu einem Thema machen, werden immer auch norwegische Autorinnen und Autoren dabei sein, die befragt werden. Was damals auch wichtig war, Kinder- und Jugendliteratur. Und auch da haben die Norwegerinnen in Deutschland Fuß gefasst. Björn Ravik mit seiner herrlich anarchistischen Böckchenbande. Ganz große Erfolge waren zum Beispiel auch Martha Brehns Buch Rebellische Frauen. Da gab es damals in Frankfurt auf der Buchmesse einen nahezu magischen Moment. Margaret Atwood entdeckte das Buch, ließ sich dann von Martha Brehn erklären, worum es geht und fotografieren, wie sie so ganz schelmisch über das Buch hinwegguckt. Das hat dann dem Buch von Martha Brehn alle Türen geöffnet. Und naja, wenn Sie gefragt haben, wie die Literatur seit damals anders wahrgenommen wurde, die Literatur ist in ihrer Breite entdeckt worden. Alle Formen der norwegischen Literatur werden jetzt wahrgenommen.
Herr Böhm, zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht noch das Highlight, auf das Sie sich besonders freuen, jetzt bei der kommenden Leipziger Buchmesse.
Naja, das ist wirklich schwer. Norwegen ist eine literarische Supermacht. Wir haben viele Autorinnen und Autoren, die nach Leipzig kommen, noch gar nicht genannt. Erik Fossnes Hansen, Vigdis Hjorth, Matthias Faltbakken, Kjetil Bjørnstad, Thomas Espedal, 50 AutorInnen insgesamt. Das ist ein beeindruckendes Programm, aber ich lege mich fest. Der Roman, der mich in diesem Frühjahr wirklich über Norwegen hinaus am meisten begeistert hat, ist Unter dem Pflaster liegt der Strand von Johan Harstad. 1120 Seiten. Immer wieder Themen, wo Sie denken, was soll mich das interessieren? Zum Beispiel die Beladung von Containerschiffen. Und wo Sie dann im Laufe des Lesens verstehen, was das mit uns, mit unserem Alltag zu tun hat. Es gibt hinreißende Geschichten über das Jungsein, es gibt sehr witzige Geschichten, dann gibt es wieder politische Geschichten. Das ist ein Buch, das vollkommen gegen den Zeitgeist geschrieben ist, wo doch immer alles schneller, alles sofort erklärbar sein soll. Hier hat sich das langsam Entfaltene, das Uneindeutige seinen Platz gesucht. Und das Buch verlangt ein sich einlassen, beschenkt einen aber auch mit Lektüremomenten, die man nie vergisst.
Ich höre Ihre Begeisterung, Herr Böhm, aber bei über 1000 Seiten, da muss man sich ganz schön ranhalten, wenn man das jetzt noch lesen möchte bis zum Beginn der Messe, ne?
Nein, das schafft man nicht.
Thomas Böhm, vielen Dank für dieses Gespräch und diesen Einblick in die aktuellen Entwicklungen der norwegischen Literatur kurz vor Messebeginn in Leipzig.
Danke, Frau Hübner.
Flor, te manda caro, notou na voz. pele morena, tens inteligência de nível elevado, prazer o que deixa os bonequeiros irritado, a bela da tarde, da missa no domingo, lua cheia no mar, meu cinema paradiso. Grande do meu sertão, coração
nordestina,
mulher maravilha, a coisa mais linda.
Das Lesenswertmagazin in SWR Kultur ist hier. Und nachdem Thomas Böhm ja eben schon einen guten Überblick über spannende neue Bücher aus Norwegen gegeben hat, kommt jetzt noch ein Roman aus dem diesjährigen Gastland der Leipziger Buchmesse. Der Titel klingt ein bisschen kitschig, finde ich. Letzte zärtliche Augenblicke lautet er. Geschrieben hat ihn die Osloer Autorin Kjersti Anfinsen. Und der ist aber gar nicht kitschig. Es geht um eine ungewöhnliche Heldin, eine sehr betagte Dame in Paris, die aber noch lange nicht fertig ist mit dem Leben. Julia Schröder hat letzte zärtliche Augenblicke gelesen.
Dr. Birgitte Solheim ist alt, wirklich alt. Die meisten ihrer Freundinnen, Liebhaber, Kollegen sind tot und nun ist schon wieder jemand gestorben. Damit beginnt dieser kleine Roman der norwegischen Autorin Kjersti Anfinsen. Die Ich-Erzählerin ist eine seit langem pensionierte Herzchirurgin. Sie lebt allein in Paris und hält mit ihrer Schwester in Norwegen per Videochat Kontakt.
Gudrun ist tot. Meine beste Freundin während der Kindheit und Jugend. Die Nachricht verkündet mir meine Schwester, die immer noch am Leben ist. Ganz offensichtlich. Die Nachricht lässt mich ungefähr 3 Sekunden lang zusammensacken und dann denke ich, und ich dachte, sie sei schon vor Jahren gestorben. Ich streiche Gudrun von der Liste der Leute, die mich noch etwas angehen.
Der Buchtitel »Letzte zärtliche Augenblicke« klingt ein bisschen kitschig und lockt auf eine falsche Fährte. Diese Heldin ist keine selbstgenügsam über die Welt und die kleinen Freuden des Alters meditierende Seniorin, im Gegenteil. Birgitte war mit ihrem Beruf verheiratet, nun ist sie allein und sie weiß es. Sie ist angewiesen auf die Hilfe und den Trost von Fremden. Und sie weiß es. Sie hat eine revolutionäre OP-Technik entwickelt, wofür ihr männlicher Kollege die Lorbeeren eingeheimst hat. Und sie weiß es. Ihre schwierige Kindheit, das problematische Verhältnis zur Schwester, ihr eigenes Unvermögen, dauerhafte Beziehungen einzugehen. Sie weiß um all das. Und seit einer Weile weiß sie auch, wie Altern sich anfühlt.
Man sagt, das Leben verlaufe zyklisch. Doch der Vergleich hinkt. Irgendetwas fehlt. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, fehlt etwas. Jedes Mal, wenn ich meine Hände betrachte, fehlt etwas. Ich weiß ganz genau, was da fehlt. Mir fehlt eine Zukunft.
Doch Birgitte gibt die Hoffnung nicht auf. Zu Recht, wie sich zeigt. Javier, ein Architekt, mit dem sie zunächst Chatnachrichten ausgetauscht hat, entpuppt sich von der ersten Begegnung an als ihre letzte große Liebe. Sie zieht zu ihm, auch wenn sie ihre eigene Wohnung in der idyllischen Rue des Thermopyles vorsichtshalber behält. Man hat Sex einmal im Monat, man trinkt Wein, man streitet ab und zu, man ist füreinander da. Aber wenn man erst über 90 ist, kann es ganz schnell gehen. Gedächtnislücken und Demenz, Stürze und Brüche, Krankenhaus und Hospizbett, all das bleibt Birgitte und Javier nicht erspart. Und am Ende wartet unausweichlich das Ende. Zuvor jedoch gibt es immer wieder diese kleinen Augenblicke für die Ewigkeit, wie einer der beiden Teile des Romans heißt. Etwa wenn Birgitte gegen den Wirt ihres Stammrestaurants im Kanaster gewinnt oder wenn ihr treuer Friseur mit einem Arm voller Pfingstrosen, ihrer besten Perücke, dem Lieblingsparfum und Komplimenten zu Besuch kommt.
Dann gibt er mir ein Glas Saint-Germain, legt mir eine Wolldecke über den Schoß und sagt mir, wie himmlisch ich dufte.
Kjersti Anfinsen, die Autorin von Letzte zärtliche Augenblicke, bleibt immer in der Perspektive ihrer Hauptfigur und hält Birgittes Ton. Mal nüchtern, mal trauervoll, mal sarkastisch. Erzählt wird oft in inneren Monologen, aber auch Szenen und Dialogen. Die kurzen Kapitel fügen sich nicht nahtlos aneinander, sondern springen scheinbar spontan zwischen gerade Erlebtem und Erinnerungen hin und her. Vieles wird ausgelassen oder erst mehrere Seiten später wieder aufgegriffen. So stellt sich beim Lesen der Eindruck intensiver Intimität ein. Auch weil diese nicht sonderlich sympathische Ich-Erzählerin mit Zweifeln, Selbstmitleid, Sehnsucht und Selbstsucht und der Beobachtung des eigenen Verfalls nicht hinterm Berg hält. Das gelebte Leben bleibt, und sei es in der Trauer um das Verlorene.
Keine Küsse mehr, keine Streitereien mehr, keine Worte mehr. Auch keine wie Schmetterlinge vor ihrem ersten Flug flatternden Blicke mehr. Keine Hände mehr auf der Haut, keine Versöhnung andeutenden Füße unter der Bettdecke mehr, nachdem das Licht gelöscht ist. Lediglich eine winzige Hoffnung, ein kleiner Spatz, der sich erhebt und verrückt davonfliegt.
Die Autorin, geboren 1975, hat sich mit Mitte 40 an das Selbstporträt einer doppelt so alten Frau gewagt. Nicht immer entgeht sie dem Risiko, bei der Innensicht des sehr hohen Alters zu dick aufzutragen. Die leitmotivisch auftauchenden Perückenprobleme einer Pariserin zum Beispiel dürften die meisten deutschen Leserinnen befremden. Dass Kjersti Anfinsen ihren Roman in offenkundig gut situierten Kreisen ansiedelt, ist hingegen eher Vorzug als Nachteil. Der ersten Herzchirurgin von Norwegen, die sich ihren Platz erobert hat, nutzen ihre Privilegien nur bedingt, wenn's aufs Ende geht. Haushaltshilfen und Lieferdienste erleichtern den Alltag, aber gegen die Erfahrung von Einsamkeit, Krankheit, Ängsten hilft das Geld nicht. Der Tod kommt so oder so. Wenn das mal nicht der größte Skandal überhaupt ist. Letzte zärtliche Augenblicke überrascht trotzdem immer wieder mit unerwarteten Lichtblicken. Zugleich wirft der Roman grelle Schlaglichter auf ein paar Dinge, die auch in der Literatur gemeinhin im Dunkeln bleiben, obwohl sie jeden angehen.
Nossa voz um instrumento que define os sentimentos, campo livre de expressões, cachoeira de água clara. Nossa voz de intensidade no refrão da mocidade, nossa cor um festival, força que se sobressai na rua, no gueto, na mistura tamborim no coro do cantor, só swing das paradas de sucesso. De criança, nosso herê que não se cansa, nossa luta soberana, edifício que não cai, nossa visão é diferente, viver pra nós é um presente, somos vetor de sentimentos, força que se sobressai, na esquina, no gueto, no repique lá no ensaio do trabalhador, só swing das paradas de sucesso.
Musik von Flavia Coelho im Lesenswertmagazin in SWR Kultur an diesem Sonntagnachmittag. Flavia Coelho gehört ja zu den bekanntesten Stimmen der brasilianischen Musikdiaspora. Schon fast 20 Jahre lebt die Sängerin in Paris und feilt dort an ihrem sehr eigenen Stilmix aus Bossa Nova, Reggae und Pop. Und von Paris geht's jetzt nach Berlin oder eigentlich eher etwas weiter südwestlich nach Magdeburg. Dort spielt der neue Roman von Annette Gröschner, die zwar schon lange in Berlin lebt, aber in Magdeburg aufgewachsen ist. Dort spielt auch ihr neues Buch Schwebende Lasten, der das Leben der Blumenbinderin und Kranfahrerin Hanna erzählt, die 1913 geboren wurde und, wie es im Vorwort heißt, noch rechtzeitig starb, bevor sie die Welt nicht mehr verstand. Vor einigen Tagen wurde im Literaturforum im Brechthaus in Berlin Premiere gefeiert und mit dabei war Corinne Orlowski. Hier ist ihre Reportage.
Vor Annette Gröschner erstreckt sich ein kleines Blumenmeer. Weiße, rote Tulpen und Maiglöckchen. Daneben lehnt ein verbeultes gelbes Warnschild. Unter schwebenden Lasten lauert der Tod. Ein Geschenk zur Buchpremiere im ausverkauften Literaturforum im Brechthaus, zu der viele Freunde vornehmlich aus dem Osten gekommen sind. Ihr neuer Roman trägt den Titel »Schwebende Lasten«. In der Mechanik beschreibt das Objekte, die beispielsweise von Kränen gehoben werden. Ein poetischer Titel für ein Buch, das nichts weniger als ein ganzes Leben hebt. Ein fiktives, das viele Berührungspunkte mit Gröschners eigenem hat. Zu Beginn flimmert auf der Leinwand eine private Filmaufnahme zu Nina Hagens »Blumen für die Damen«, ein fröhlicher Familienausflug im Park.
Und es ist ein Schmalfilm, den unser Vater gemacht hat. 1963 im Sommer. Und hier vorne, das ist meine Mutter. Und in dieser Mutter bin ich.
Das körnige Bild der winkenden Mutter ist auch das Cover des Buches geworden.
Also ich sage das jetzt nur hier, weil es ist eigentlich, spielt es für den Roman keine Rolle. Aber ich fand den Film so schön.
Annette Gröschner lebt zwar schon seit 42 Jahren in Berlin, doch ihre Heimatstadt Magdeburg scheint sie zumindest literarisch nicht loszulassen. Nach ihrem Debüt Moskauer Eis im Jahr 2000 könnte man Schwebende Lasten 25 Jahre später als Pendant bezeichnen.
Weil ich gedacht habe, so, ich finde diese Konstellation in meiner Familie so interessant, dass der väterliche Teil halt in so eine industriellen Familie eingeheiratet hat und der mütterliche Teil proletarisch war und was eigentlich im Westen nie zusammengegangen wäre. Aber ich wollte es ihm halt einfach erzählen.
Für Patricia Klobuczycki, die Lektorin des Romans und Moderatorin des Abends, sind Gröschners Bücher so etwas wie Reiseführer durch den Osten.
Sie ahnen nicht, wie entfernt der deutsche Osten wirkte, und zwar von Süddeutschland aus gesehen, von Düsseldorf und von Hamburg aus gesehen.
Wie ein Kompass können Gröschners Texte einen in eine vergangene Welt führen. Und das kann man auch von Schwebende Lasten behaupten. Hier wird von einer Frau erzählt, die es so millionenfach gegeben hat, aber für gewöhnlich in der Geschichtsschreibung unsichtbar geblieben ist. Es geht um Hanna Krause, geboren im Kaiserreich, Blumenhändlerin im Nationalsozialismus und Kranfahrerin in der DDR. Sie erlebt zwei Weltkriege, zwei Diktaturen, zwei Demokratien. Hanna ist aber keine Heldin, war nie politisch aktiv. Ihr einziges Credo: anständig bleiben.
Als Hanna mit ihrem ersten Kind in den Wehen lag und dabei auf die Johanneskirche schaute, wusste sie noch keinen Namen. Die Hebamme drückte auf ihren Bauch, damit es schneller ging. Wer Ostern mit den Eiern spielt, hat Weihnachten die Bescherung. Also Geschenk auspacken.
Insgesamt wird Hanna 6 Kinder auf die Welt bringen, von denen 2 vor ihr sterben. Für Lektorin Klobuczycki eine beeindruckende Frau.
Sie ist unglaublich plastisch. Für mich ist sie auch ein sehr freier Mensch, obwohl sie ja von einer Diktatur in die nächste stolpert.
Trotz all der Schicksalsschläge und Widrigkeiten schlägt sich Hanna tapfer durchs Leben. Blumen bleiben zeitlebens ein Trost. Passenderweise trägt Gröschner ein Tuch um den Hals mit dem Gemälde »Blumenvase in einer Fensternische« des niederländischen Malers Ambrosius Boschert. Das Stillleben bildet das Gerüst des Romans. Jeder Blume aus dem Bild ist ein Kapitel gewidmet. Alpenveilchen, vergiss mal nicht.
Studentenblume, auch Tagetes genannt. Leuchtendes Gelb oder Orange, aus der Familie der Korbblütler. Ist nur einjährig, aber sehr anpassungsfähig und robust. Riecht streng. Wenn im Strauß, dann nur 1 bis 2 und mit angenehm duftenden Blumen.
Hanna bekommt im Jahr 1938 von einem geheimnisvollen Fremden den Auftrag, das Bouquet vom Gemälde nachzubinden. Damals unmöglich. Niemals hätten Tulpen und Rosen gleichzeitig in einer Vase stehen können.
Das waren alles so Sachen, die musste ich ja selber erst lernen. Aber das Schöne ist, dass die Familie meiner Agentin, das sind Blumenhändler, und wir haben das dann ausprobiert.
Boscherts Bild steht für die Schönheit der Schöpfung und Vanitas in einem. Eine Metapher für die Ambivalenz des Lebens.
Ich wollte nicht nur dieses Leben einer Arbeiterin beschreiben, sondern es ging mir auch so ein bisschen zu zeigen, dieses Blumenbinden ist ja auch eine Kunst.
Auf wenigen Seiten erzählt Gröschner so viel. Man lernt nicht nur die zupackende Hanna kennen, sondern auch ihr Umfeld, die ehelichen Dynamiken mit ihrem einbeinigen und im Alter stummen Mann Karl. Man hört die Menschen reden und man bekommt Eindrücke von einer Stadt, die heute so nicht mehr existiert. Wie das gänzlich im Krieg zerstörte Armenviertel Knattergebirge. Vor dem Zweiten Weltkrieg eines der am dichtesten bebauten Wohngebiete Europas.
Wenn Sie schon mal in Magdeburg waren, hinterm alten Markt, die Johanneskirche, und wenn man da bis zur Elbe geht, ist alles Grünanlage. Und das war das Knattergebirge. Also auf dieser Grünanlage befanden sich, ich weiß nicht wie viel, 20, 25 Gassen und Straßen. Und davon ist nichts übrig geblieben. Aber die Keller sind noch da. Und das war etwas, was natürlich unsere Kindheit auch bestimmt hat.
So gibt es eigentlich zwei Protagonisten in diesem Roman. Hanna und die Stadt Magdeburg. Kröschner erzählt, sie habe mal ein Buch über Kriegserfahrungen von Frauen in Berlin gemacht. Da habe sie viel über das Erzählen aus weiblicher Sicht gelernt.
Die haben einfach diese ganzen schrecklichen Sachen so erzählt, dass man aber irgendwie lachen musste. Und im nächsten Moment blieb einem das Lachen aber im Hals stecken. Und ich fand diese Art der Erzähltechnik sehr überzeugend.
So ist vermutlich auch die Lakonie in schwebende Lasten gekommen. Die schnörkellosen Sätze wirken mitunter burschikos. Trotzdem ist der Roman jenseits von Ideologie und Ostalgie niemals dumpf, sondern im Gegenteil. Ein dicht gearbeitetes, eindrückliches wie unprätentiöses Porträt der unvergesslichen Hanna Krause, die als ältere Frau auf dem Kran in der Schwerindustrie arbeitet.
Je besser sie den Kran beherrschte, desto mehr Gefallen fand sie in ihrer Position. Bald nannte sie ihren Kran Mimi, sie redete mit Mimi, wie sie mit den Blumen geredet hatte, und nicht selten dachte sie, dass sie mehr mit ihrem Arbeitsgerät redete als mit Karl.
Nach der Lesung trägt Annette Gröschner ihr Blechschild stolz in den Keller. Dort wird ihr Roman mit Wein, Schichtbroten und vielen frühlingshaften Blumensträußen gefeiert.
Corinne Orlowski war für das Lesenswertmagazin bei der Premierenfeier von Annette Gröschners Buch Schwebende Lasten dabei. Bei CH Beck ist das Buch erschienen.
Turbillon de prazer. Meu sistema solar se alinhando em você, um milhão de razões pra se abandonar. Estou vidrada em você. Objetivo é te segurar. Na relação inteira mergulhar, me ensine como é que se ama. Extremamente maleável sou, camaleão, bichinho adaptável, sou uma gata sul-americana. Ansiedade faz bater o pé, batuque no meu peito, quer saber qual é. Namoro, uma ficada ou algo singular. A porta deixa aberta, vem a menina. Eu, a colombina do seu carnaval. É um delicioso deleite de sexta-feira. Turbilhão de prazer. O meu sistema solar já lhe sensual, a sinfonia do desejo atiçando fogo em minha cama. Ruminações agindo no pensar, um apanhado negativo, mal-estar. A paranoia tá querendo acender, a fuga é necessária pra continuar. No seu foguete vira o capitã, próxima parada Vênus, nosso planeta. Turbilhão de prazer.
Auf der Plattform TikTok, da wird getanzt, gelacht, geschminkt, aber auch gelesen, ganz schön viel sogar. Vor allem junge Menschen tauschen sich da über Bücher aus unter dem Stichwort BookTok. Und die diskutieren da ziemlich leidenschaftlich über ihre Lektüren, aber nicht etwa nur über ganz aktuelle Bücher, im Gegenteil, die alten Schinken, die sind hoch im Kurs und das klingt dann schon mal so.
Dieser deutsche Klassiker war der erste Bestseller und der erste Hype-Roman lange bevor es BookTok gab. Das Buch ist 1774 erschienen und es geht um einen jungen Mann, der unglücklich verliebt ist in eine verheiratete Frau und sich deswegen das Leben nimmt. Diese Story hat vor 250 Jahren aber mal so richtig reingeknallt.
Ja, das war ein TikTok-Beitrag über Goethes Bestseller Die Leiden des jungen Werther. Das kurze Video steht auf dem TikTok-Literaturkanal des Bayerischen Rundfunks. Literally heißt er und ist vor ziemlich genau einem Jahr gestartet. Und mit den beiden Moderatoren Miriam Fendt und Knut Korzen spreche ich jetzt. Willkommen im Lesenswertmagazin.
Hallo.
Ich habe gedacht, wir starten am Anfang mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stellt euch vor, TikTok hätte es schon immer gegeben. Welcher historische Autor oder welche Autorin wäre der erste große BookTok-Star geworden?
Interessante Frage. Ich würde mal vermuten, dass Johann Wolfgang von Goethe ein großer TikTok-Star gewesen sein könnte, hätte es dieses Medium zu seiner Zeit schon gegeben. Man muss sich ja immer überlegen, zu Goethes Lebzeiten gab es schon so etwas wie einen literarischen Salon. Das heißt, ein Gespräch über Bücher fand zu seinen Lebzeiten schon sehr ausgiebig in privaten Räumen, wie TikTok ja letzten Endes auch eine Zusammenschaltung von lauter privaten Räumen ist, statt. Und es gab kürzlich sogar die für mich sehr spannende These in einer Zeitschrift geäußert von einem Literaturwissenschaftler, dass TikTok der literarische Salon unserer Zeit sei. Und das kann ich eigentlich nur unterschreiben, muss ich sagen, weil hier findet das Gespräch über Bücher einen völlig neuen Rahmen, so wie damals in Wohnzimmern oder Salons über Bücher geredet wurde, so geschieht das heute im digitalen Raum.
Und ich nominiere auf jeden Fall auch J.W. Goethe, weil er auch, es ist belegt, ja den ersten großen Hype-Roman unserer deutschsprachigen Zeit geschrieben hat. Die Leiden des jungen Werther waren ja zu Goethes Lebzeiten wirklich das wichtigste Buch. Alle haben sich nach Werther angezogen, haben teilweise ja tragischerweise auch Suizid begangen wegen Werther. Und deswegen würde ich auch sagen, Goethe wäre bestimmt der Star von TikTok gewesen.
Es ist ja auch eines eurer erfolgreichsten Clips, habe ich gesehen. Also ein TikTok-Clip, wo es darum geht eben, wie erfolgreich dieses Buch war, die Details von damals. Bevor wir zu der Frage nach dem literarischen Salon kommen, die ich auch sehr spannend finde, was glaubt ihr, warum hat so ein altes Buch so viele Aufrufe?
Ich kann mir vorstellen, dass es zwei Gründe dafür geben könnte. Also einmal funktioniert ja TikTok über Hashtags und wird von vielen jungen Menschen auch als Suchmaschine verwendet. Und bis heute sind einfach Klassiker, gerade auch im Schulunterricht, ein wichtiges Thema. Deswegen ja, gehen junge Menschen da mit Sicherheit einfach auf die Suche nach Klassiker-Videos. Deswegen funktionieren die auch ganz gut. Und ein anderer Grund dafür könnte sein, dass Klassiker einfach vielleicht so eine Instanz sind und ähnlich wie in anderen Bereichen der Kultur und Popkultur in Zeiten von Instabilität greift man vielleicht auch einfach gerne zum Altbewährten. So ein Stück weit, wäre meine These.
Wir kommen mal zu der Frage, wie auf TikTok über Bücher und Literatur gesprochen und diskutiert wird. Herr Kotzen, Sie hatten im Eingang die literarischen Salons des 18. und 19. Jahrhunderts erwähnt. Da wurde ja viel diskutiert, da wurde auch gestritten, rezitiert. Ist wirklich TikTok sowas wie die digitale Wiedergeburt davon?
Ja, ich finde schon ein wenig. Wir dürfen uns ja, glaube ich, nichts vormachen. Der literarische Salon des 18. Jahrhunderts war jetzt nicht immer eine piekfeine Veranstaltung, wo nur ganz elaboriert und mit gewählten Worten eben über Literatur gesprochen wurde, sondern so wie das die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen überliefern, ist das natürlich auch ein Salon gewesen, in dem viel getratscht wurde, geklatscht wurde. Da wurde halt über alles geredet, was mit Literatur zusammenhängt. Und deshalb glaube ich also nicht, dass wir jetzt ein Klatschmagazin machen würden mit Literally, aber wir versuchen natürlich auch immer wieder Aspekte eines literarischen Werks zu finden, die mit unserer Jetztzeit, mit unserer Gegenwart irgendwie sich koppeln lassen und eine gewisse Anbindung herstellen an unsere Zeit. Und so war das halt auch damals schon. Diese Menschen waren genauso wie wir heute, die liebten auch den Klatsch, den Tratsch und haben sich eben auch darüber ausgetauscht.
BookTok hat einen riesigen Einfluss auf die Buchverkäufe. Ist es für Verlage mittlerweile wichtiger, dass ein Buch gut geschrieben ist oder dass es gut teilbar ist?
Natürlich macht es schon großen Sinn, dass man nicht an der Qualität von Literatur spart. Ich denke, es ist sogar eher ratsam, darauf zu achten als Verlag, dass man wirklich ganz hinter einem Buch stehen kann, dass ein Buch quasi so für sich steht, weil diese Bücher, die sozusagen konstruiert sind, um auf BookTok zu funktionieren, funktionieren mit Sicherheit nicht. Denn alle Trends auf der Plattform beweisen, dass das total reiner Zufall ist. Also dass es einfach ja eher eben Originalität von Text ist, die da auch das Publikum auf TikTok überzeugen kann.
Was war die größte Überraschung? Was ging durch die Decke, wo ihr dachtet, wow?
Naja, was ist bei uns jetzt durch die Decke gegangen? Zum Beispiel zum Thema Bücherverbrennungen. Wir alle wissen, dass in der Zeit des Nationalsozialismus Bücher verbrannt worden sind. Unter anderem 1933 die Bücher von Erich Kästner. Aber die wenigsten wissen, dass 1965 noch einmal die Bücher von Erich Kästner verbrannt worden sind in der Bundesrepublik. Und zwar auch noch mit offizieller Genehmigung der Stadt Düsseldorf. Von einem jungchristlich-fundamentalistischen Bund organisiert und er lebte zu der Zeit noch und musste also zum zweiten Mal in seinem Leben mitbekommen, dass seine Bücher verbrannt wurden, was schlimm genug war. Und das ist auch so ein Video, was sehr, sehr gut funktioniert hat.
Vielleicht auch noch ein Name, der einfach sehr gut funktioniert hat, war Patrick Süskind. Mhm. Knut hat ein Video gemacht darüber.
Das Parfüm?
Genau, über, also der Autor des Parfüms. Knut hat ein Video darüber gemacht, wer das überhaupt ist und warum er eigentlich in vollkommener Anonymität lebt und man nichts über diesen Autoren weiß. Aber eben, Cliffhanger, Knut hat Patrick Süskind getroffen.
Was?
Das ist jetzt ein vielleicht leicht in die Irre führender Cliffhanger, aber das Video ist ja zum Glück nur 2 Minuten lang, also man kann es dann ja nachschauen, was es damit auf sich hat.
Und das ist eine perfekte Vorlage für eine schöne Abmoderation. Vielen Dank. Ja, also wer wissen möchte, was es damit auf sich hat und ob Knut Kortzen wirklich und wie und wo Patrick Süskind getroffen hat, der sollte sich TikTok runterladen und dort Literally abonnieren, den Literatur-TikTok-Kanal des Bayerischen Rundfunks. Vielen Dank, Frau Fendt und Herr Kortzen.
Vielen Dank, Frau Hübner.
Dankeschön.
Nesta carta que você lerá um dia, ira, minha ira, ter ficado do seu lado, construído seu caminho, apagando minha trilha, apagando minha trilha, apagando. Prometeste tanto, se sabias que tu não poderias. Praga, falha, sina, seu olhar em zigue-zague, nossos casos de família, nossa pequena rotina, nossa pequena rotina, nossa pequena rotina. Nossa pequena rotina. O seu caráter agressivo pra me diminuir. Sua resenhazinha me deixou pistola cair. Te deixo na calçada, me afasto de ti. Tô longe do modelo da menina fingir. Ok, a matemática do cérebro mandando eu ir embora. Te deixo meus anéis, quero sossego, caio fora. Cansei de interpretar a perfeitinha na cozinha. Nossa pequena rotina.
Stellen Sie sich vor, Sie blicken von oben auf die Straße, in der Sie wohnen. Da gibt es eine Menge zu entdecken. Vor allem die Menschen, die dort ihrem Alltag nachgehen. Und je nach Straße kann es auch ganz schön quirlig und aufregend zugehen. Ein solches Wimmelbild, allerdings ein literarisches, hat der amerikanische Autor Jonathan Lethem in seinem neuen Roman Der Fall Brooklyn entworfen. Seine Straße ist also im New Yorker Stadtteil Brooklyn und da kennt Jonathan Lethem sich gut aus. Er wurde selbst 1964 in Brooklyn geboren und er hat mit seinem Roman ein sehr facettenreiches Porträt dieses Viertels geschaffen. Quer durch die Jahrzehnte. Jonathan Lethems spezieller literarischer Blick auf Brooklyn, der geht auch schon sehr ungewöhnlich los, sagt mein Kollege Christoph Schröder. Der hat Der Fall Brooklyn schon gelesen.
Jonathan Lethem eröffnet seinen Roman mit einer merkwürdigen Szene im Jahr 1978. Da sitzen zwei 14-jährige Jungs in einer Wohnung und zersägen 25-Cent-Münzen in 4 Teile. Eine völlig sinnlose Tätigkeit, wie auch der Erzähler feststellt. was natürlich nicht stimmt, denn noch am selben Tag wird sich zeigen, was es damit auf sich hat. Die Leser erfahren das allerdings erst 300 Seiten später. Jonathan Lethems Roman hat eine ungewöhnliche Erzählstruktur. Er ist eine Collage aus Shortcuts, Erzählungen, Ereignissen, angesiedelt in den 1950er Jahren bis in die Gegenwart hinein, kunstvoll arrangiert zu einem Wimmelbild von Brooklyn. Ein Querschnitt durch die Zeiten. Die Bühne besteht aus nur wenigen Straßen und trotzdem ist das Buch vielfältig, abwechslungsreich und gesellschaftsdiagnostisch. Wer aber ist dieser Erzähler überhaupt, der mal in der Wir-, mal in der Ich-Form aus der Dean Street in Brooklyn erzählt? Zunächst einmal jemand, der sich gleich zu Beginn selbst zu strikter Sachlichkeit ermahnt.
Ein Mittel gegen Lyrismen. Halten wir das Licht, besonders das honigfarbene Licht, von unseren Augen fern. Nur die Fakten, Mann, keine malerischen Effekte. Wir sind hier, um Verbrechen aufzulisten. Die Stadt ist ein Netz von schematischen Darstellungen. Versuchen wir, ein paar Nadeln in die Karte zu stecken.
Dieses Vorhaben scheitert, glücklicherweise. Der Titel Der Fall Brooklyn greift ganz bewusst auf juristisches Vokabular zurück. Lethem zeigt, wie Jugendliche in Brooklyn in den 1970er Jahren, die er selbst dort erlebt hat, in einem Umfeld selbstverständlicher Kriminalität aufwachsen. Überfälle, Diebstähle, Drohungen und Machtkämpfe unter rivalisierenden Gangs sind der Normalfall. Lethem kennt die Sprüche, die Gesten, das Distinktionsgehabe bis ins kleinste Detail. Und er erzählt davon in einem swingenden, mitreißenden Tonfall, ohne den Ernst der Lage zu verharmlosen. Für die Straßenkriminalität und die Raubüberfälle unter den Jugendlichen wählt Lethem das Bild des Tanzes, ein streng choreografierter Ablauf von Blicken, Bewegungen und Dialogen, von dem abzuweichen beinahe ein Vergehen ist und den nur die Jugendlichen untereinander verstehen.
Die Eltern werden es nie wirklich kapieren, was draußen vor sich geht, wie sich der Tanz wirklich anfühlt. Die Worte, die gesprochen werden und das, was gemeint ist, die Bedeutung, die hinter den Worten der Straße lauert.
Und weil das so ist, gilt für jeden Einzelnen da draußen auf der Straße?
Schütz dich selbst. Niemand anderes tut es für dich. Entwickle Methoden.
Staat, Polizei, Hausbesitzer oder Behörden sind hier keine Autoritäten. Im Gegenteil. Sie sind Player im großen Getriebe, das Lethem in seinen Beschreibungen offenlegt. Auch die Mafia mischt natürlich kräftig mit. Und in einem Sprung in die zweite Hälfte der 1990er Jahre wird beschrieben, welche Auswirkungen die restriktiven Polizeimaßnahmen unter Bürgermeister Giuliani hatten. Dass es trotz aller Härte auch zu kuriosen Situationen kommt, versteht sich. Da ist beispielsweise der Kunde eines Optikers, der regelmäßig einen dunklen Fleck auf seiner Brille moniert. Da sind Berichte von missglückten Überfällen, allen voran der kuriose Fall, in dem ein Pizzadieb scheitert, weil sein Opfer das Stück einfach schnell aufisst, woraufhin der fassungslose Täter empört protestiert, dass das so nicht gehe. Da ist aber auch die Geschichte der beginnenden Gentrifizierung des Stadtteils in Person eines angeblichen Millionärs, der eines der alten Häuser kauft, aufwendig renoviert und dort einzieht. Der Sohn dieses Millionärs wird alsbald eine Lektion in Sachen Ladendiebstahl erhalten. Er lernt, dass wenn ein weißer und ein schwarzer Junge gemeinsam ein Geschäft betreten, der Weiße ungehindert heraustragen kann, was er möchte, weil es der Schwarze ist, der gefilzt wird. Es ist aber auch jener vermeintliche Millionärssohn, der am Ende zu einem der beiden wirklich erschreckenden Kriminalfälle beitragen wird, die der Erzähler recherchiert hat. Der Erzähler wiederum, der über rund 400 Seiten als alles Sehende, alles Wissende und alles kontextualisierende Instanz aufgetreten ist, erweist sich schließlich als eines der erwachsen gewordenen Kinder aus der Dean Street.
Es gab die, die abgehauen sind und die, die geblieben sind. Ich war einer von denen, die geblieben sind. Mehr will ich nicht verraten. Ich will lieber nicht deutlicher werden. Sagen wir einfach, ich bin für immer unter ihnen. Schwarzen, braunen, weißen, jungen Mädchen. Den Erinnerern und den Vergessern. Ich gehöre zu ihnen. Ich liebe sie zu sehr, um mehr sagen zu wollen.
Eine Liebeserklärung an die Stadt. Manchmal nostalgisch, nie verklärend und exzellent geschrieben. Der Fall Brooklyn zeigt Jonathan Lethem endlich wieder in Bestform. Ein Stadtteil, der immer im Schatten des glamourösen Manhattan lag, wird zur Bühne für einen Reigen aus Träumen, Ängsten und sozialen Verwerfungen. Und was es mit den zersägten Münzen der beiden 14-Jährigen auf sich hat, wird hier selbstverständlich nicht verraten.
Christoph Schröder über Jonathan Lethems Der Fall Brooklyn. Und wenn Sie das Geheimnis der zerschnittenen Münzen selbst lüften wollen, erschienen ist das Buch bei Klett-Cotta.
Você me falou, é o fim do rodeio. A flecha acertou no alto esquerdo do seio. Quem dera você comigo aqui agora no meu sofá. Te quero, cavaleiro indomável, passageiro. Te só dança no centro, sem falsas modéstias, acende o evento. Nas rodas latinas, um sedutor rockstar. Visita veredas e noites extensas, histórias, enredos, no resto compensa. Quem dera você comigo aqui agora, no meu sofá.
Der französische Autor und Literaturnobelpreisträger Patrick Modiano hat Großes vor, allerdings in kleinen Häppchen. Sein Ziel, einen einzigen großen Roman entstehen lassen, aber die Kapitel dieses Romans, die bildet Patrick Modiano aus mehreren kurzen Büchern, die jeweils auch für sich stehen können. Gerade ist das vierte Buch dieses Großprojekts erschienen. Die Tänzerin heißt es, schmal natürlich, keine 100 Seiten, ein Häppchen, aber ein sehr gutes und eines, das durchaus auch als Einzelstück genossen werden kann. Tilla Fuchs hat das Buch gelesen.
Im Paris der Tänzerin dämmert es. Stets herrscht das fahle, diffuse Licht, später Herbst- oder früher Winternachmittage. Ein Licht wie in Wohnungen, deren Fenster zum Hof hinausgehen und die von zu schwachen Glühbirnen matt beleuchtet werden. Ein Licht, das aus der Vergangenheit stammt.
Manchmal findet man in Träumen das Licht jener Zeit wieder. Genauso wie es war, in manchen ganz bestimmten Augenblicken des Tages.
Ein Mann erinnert sich im Post-Covid-Paris der Jahre 2022-23. Ein Ort, der ihm fremd ist, mit seinen Rollkoffer ziehenden Touristen. Er taucht lieber zurück in die frühen 1970er Jahre, als er als junger Chansontexter und angehender Autor der Tänzerin begegnete. Die Mutter des kleinen Pierre, wie sie auch genannt wird, trainiert täglich im Studio Vaquer bei Boris Kniazev und tanzt abends auf den Bühnen der Hauptstadt den Rosenzug oder die Nachtwandlerin. Der Erzähler ist eine typisch modianosche Figur. Verträumt, unsicher, eher passiv.
Aber damals lebte ich in den Tag hinein, ohne mir Fragen zu stellen über all jene, mit denen ich durch Zufall in Berührung kam. Ich ließ mich treiben von der Strömung. Ich machte den toten Mann.
Halt erfahren beide über die Kunst. Die Tänzerin in der ewigen Repetition derselben Übungen. Der Erzähler, ihre Gründlichkeit imitierend, am Schreibtisch. Damit man Ordnung in die Dinge bringt, wie es ihr Ballettlehrer ausdrückt, oder drastischer.
Der Tanz, sagte Knjasew, ist eine Disziplin und sie hilft dir zu überleben.
Dass die Tänzerin keine leichte Vergangenheit hat, eine, die sie abstreifen möchte, wird nur angedeutet. Und warum ihr Sohn, der eines Abends an der Gare d'Austerlitz ankommt, weit entfernt von ihr gelebt hat, bleibt unklar.
Die Trennung musste lang gewesen sein, denn sie wusste nicht, was sie ihm sagen sollte.
Der Erzähler, der das Kind ins Kino begleitet und manchmal früher von der Schule abholt, um ihm die Kantine zu ersparen, ein empathisches Augenzwinkern des internatsgeprüften Autors Patrick Modiano, knüpft ein dünnes Band zum kleinen, immer ein wenig verlorenen Pierre.
Manchmal redeten wir miteinander, Pierre und ich. Donnerstags, wenn wir vom Kino nach Hause gingen. Ich versuchte zu begreifen, wie sein Leben ausgesehen hatte, bevor er eines Abends in der Gare d'Austerlitz eintraf.
Und manchmal empfindet der Erzähler selbst wie ein kleiner Junge, wenn er nachts fürchtet, die Tänzerin würde nicht mehr nach Hause kommen. Dann bleibt nur, sich an ihrer Disziplin festzuhalten. Die Tänzerin gelangt durch Überwindung des Schmerzes, il faut casser le coude, wie es im Roman heißt, damit die Armbewegung so flüssig wirkt, als sei ihr Ellbogen gebrochen, zu großer Leichtigkeit. Das erinnert an Modianos eigenes Schreiben. Schwebend, als ob die Füße beim Gehen den Boden kaum berühren würden. Dabei verankert der Autor seine Handlung diesmal stärker. Auf seiner mit jedem Roman erneuerten Suche nach der verlorenen Zeit entwirft die Tänzerin ein pas de deux aus erfundenen und realen Personen. Da ist der russische Tänzer und Choreograf Boris Knjasew oder Maurice Giraudias, legendärer Verleger und Pariser Nachtclubbesitzer. Die Hauptpersonen dagegen scheinen fluide, flüchtige Identitäten zu haben, die sich kaum verorten lassen.
Was war aus der Tänzerin geworden? Und aus Pierre? Und all jenen, deren Wege ich in derselben Zeit gekreuzt hatte? Diese Frage stellte ich mir oft, seit gut 50 Jahren. Doch bisher war sie ohne Antwort geblieben. Und plötzlich, an diesem 8. Januar 2023, schien mir, das alles sei völlig unwichtig. Weder die Tänzerin noch Pierre gehörten in die Vergangenheit, nein, sie gehörten in eine ewige Gegenwart.
Die Erinnerung ist also kein Lichtstrahl von einem längst erloschenen Stern, wie der Erzähler zu Beginn des Romans mutmaßt, in einem kaleidoskopischen Rückgriff auf Modianos Debüt Place de l'Étoile. Das diffuse Licht der Erinnerung hebt die Figuren vielmehr auf in einer bernsteinfarbenen, ewigen Gegenwart. Betrachtet die Nachtwanderer wohlwollend, beinahe hoffnungsvoll, als wartete am Ende der Dunkelheit ein Morgen.
Tilla Fuchs über Patrick Modianos Die Tänzerin, bei Hansa ist es erschienen, und die Übersetzung hat Elisabeth Edel übernommen. Und mit Flavia Coelho geht das Lesenswert-Magazin zu Ende. Gleich sind die Nachrichten dran und dann Teil 2 des Hörspiels Liebes Arschloch nach dem gleichnamigen Roman von Virginie Despentes. Ich bin Theresa Hübner, ich sage Tschüss und wünsche viel Spaß beim Lesen.
Atraídos pelo internacional, pelo beat da riqueza criativa, pelo passo movimento improvisado, matinê, domingo no parque é pura celebração. Atraídos pelo som profissional, pelo beat Fernandinha com magia, pela vibe do calor vendedor. Senta aqui, faz-me rir, por favor. Da saudade do extremo calafrio, caminha me debanda no meio fio. A dinâmica vive desafio, decênio 90, milênio. O que vai virar, revirar? Daquela zica da novela americana, Golden Boy bem bacana. Domingo no parque, você do meu lado. Só nós dois e o verão do